begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen hinweg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt.
Macht weit, es kommt der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heil uns aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jahrs mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer reich am Rat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl sei mein Gott, mein Tröster früh und spät.
Komm, o mein Heil, an Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führt und weit den Weg zur ewigen Seligkeit, den Namen dein, o Will, sei ewig preis und ehr.
Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst hier in der Friedenskirche. So schön, dass wir gemeinsam den Heiligabend verbringen dürfen. Ich kann mir vorstellen, viele von euch habt viele Wochen auf diesen Abend gewartet, besonders die Kinder. Ihr habt hingefiebert auf Heiligabend und endlich ist es soweit? Ja, Kinder, Frage, wer von euch war vielleicht schon mal in Rom? Italien, in Rom. War schon mal jemand dort? Ich glaube noch nicht, denn in Rom gab es mal eine kleine Geschichte von einem Künstler. Dieser Künstler malte ein wunderschönes Gemälde an die Decke von einer Kirche, von einer Kathedrale. Es war der Künstler Remnitz, eher unbekannt, aber er malte das Gemälde, die Aura, oben an die Decke. Und die Leute, die kamen, die bestaunten dieses Werk oben an der Decke. Und sie staunten, wie er das schaffen konnte, so ein wunderschönes Gemälde dort in Rom. Aber so mehr die Leute dahin guckten, da hoch, merkten sie, die können die ganzen Details von diesem Meisterwerk nicht erkennen. Denn das Gemälde war ganz oben an dem Gewölbe, weit weg. Und so waren die Leute etwas frustriert und verunsichert. Wie können wir diese Schönheit da oben irgendwie erkennen? Und der Remdi hatte dann eine Idee. Er sagte, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen einen ganz großen Spiegel auf. Und dann müsst ihr nicht mehr hochgucken, sondern runtergucken in den Spiegel. Denn der Spiegel wird die Schönheit von der Decke reflektieren. Vor vielen, vielen Jahren, vor vielleicht mehrere tausend Jahren, haben auch die Menschen hochgeguckt und sie sahen den Mond und die Sterne des Universums und sahen, wie eine wunderbare Schöpfung da oben zustande gekommen ist. Aber sie konnten den Schöpfer nicht sehen. Die Schöpfung, ja, aber nicht den Schöpfer. Und so hatte Gott auch die Idee, wie Remnitz. Wir lassen die Herrlichkeit von da oben runterkommen, damit wir Menschen nicht mehr hochgucken müssen, sondern runtergucken, runter in die Krippe. Denn die Krippe reflektiert die Herrlichkeit Gottes. Die Krippe reflektiert Gottes Absichten und Gottes Liebe zu uns. Jesus, der Schöpfer dieser Welt, er war nicht zu sehen oben, aber er ist zu sehen und erkennen in der Krippe. Hier ist Jesus geboren. Und das feiern wir gemeinsam heute in diesem Heiligabendgottesdienst. Die Bibel sagt, denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das feiern wir heute gemeinsam in dem Heiligabendgottesdienst. Und zum Schluss vielleicht noch eine kleine Frage. Warum hat Jesus jetzt Maria auserwählt, um in diese Welt zu kommen? Diese Frage bleibt spannend. Und diese Frage werden wir näher nachher in der Predigt hören. Also, seid dabei, ich freue mich, den Nachmittag mit euch zu verbringen.
Wie es der Konrad schon gesagt hat, wir feiern heute wieder Weihnachten. Und so wollen wir auch reinstarten in den ersten Lobpreisblock. Es ist wieder Weihnachten, das ist was ganz Besonderes auch für die Kids jetzt. Wir haben noch Bewegungsdamen hier. Das heißt, ihr dürft alle gerne aufstehen und mit den Kids gemeinsam die Bewegung mitmachen. Und wir dürfen einfach Weihnachten wieder feiern. Genau. Wir feiern wieder
was wir feiern sehen. Es ist wieder Weihnachten, wieder Weihnachten. Wir feiern wieder Weihnachten, Jesus, wir feiern sehen.
Wir freuen uns, dass du zu uns kamst, als König und als Kind. Du musst uns sehen, dass wir nicht alleine sind, dass der Vater im Himmel sich nach uns sehnt und uns liebt. Der will immer unser Freund sein will und unsere Fehler vergeben. Es ist wieder Weihnachten, wieder Weihnachten. Wir feiern wieder Weihnachten, Jesus, wir feiern dich. Es ist wieder Weihnachten, wieder Weihnachten. Wir feiern wieder Weihnachten, Jesus, wir feiern dich.
Lobpreis machen wollt, dürft ihr gerne auch wieder aufstehen, ihr dürft aber auch im Sitzen gerne weiter Lobpreis machen. Genau, wir wollen unserem Gott nochmal ein Lied singen. Jesus
Jesus, der Heiland, ist geboren. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern für immer bei ihm sein. Halleluja, Ehre sei dem Sohn, Gott wird Mensch, Immanuel, er ist mit uns. Halleluja, Ehre sei dem Sohn, Gott wird Mensch, Immanuel, er ist mit
Ihr habt es gelesen, oder? Chef kommt heute Abend und vergibt den neuen Auftrag.
Oh nein, das ist doch nicht etwa dieser millionenschwere Auftrag, der mit dieser Riesenprovision.
Korrekt. Wer den bekommt, hat ausgedient.
Oh. Und ich habe hier noch so viele unerledigte Dinge zu tun. Damit werde ich doch nie fertig bis heute Abend.
Aber Kevin, du hast doch schon alles fertig, was du fertig haben musst.
Unsinn! Für mich gibt es nur 200%. Wenn ich nicht mindestens genauso viel arbeite wie ihr beide zusammen, dann kann ich einpacken. Ich meine, der Chef wird doch nur mit mir zufrieden sein, wenn ich mindestens 300% gebe.
Bemühe dich erst gar nicht. Den Auftrag bekomme ich. Meine neue Präsentation ist schon fertig. Sieh mal. Ist ja süß, dass ihr euch da Chancen ausmalt. Aber hier geht es nun mal um den Besten und den Klügsten von uns. Und das bin nun mal ich.
Lasst uns doch einfach warten, was der Chef heute Abend sagt.
Die kleine Büromaus redet auch mit Ja. Hör mir mal zu. Du kannst überhaupt froh sein, dass du mit uns hier in einem Büro sitzen darfst, ja? Du arbeitest hier vor dich hin, machst brav deine Aufgaben, aber von Karriere und Ansporn bist du weit entfernt.
Karriere, Ansporn, muss mehr.
Bleib einfach hier sitzen und sag nichts, wenn der Chef kommt. Sonst wird es peinlich für dich. Ups.
Du führst doch was im Schilde.
Nein, ich möchte einfach nur mit der Arbeit fertig werden. Ich hatte das noch nicht gespeichert.
Ups, Anfängerfehler, nicht wahr? Aber keine Sorge, du hast ja noch eine Minute.
Guten Abend, Leute.
Guten Abend, Chef. Mensch, hervorragend sehen Sie aus. Hatten Sie einen schönen Tag?
Ja, danke.
Guten Abend, Chef.
Guten Abend. Gut, ich habe den neuen Auftrag dabei. Ich habe entschieden, wer von Ihnen diesen bekommt.
Und es ist bestimmt eine gute Entscheidung, da sind wir uns sicher, nicht wahr?
Ich habe den Mitarbeiter ausgewählt, dem ich dieses Projekt mit gutem Gewissen anvertrauen kann. Dafür braucht es Entschlossenheit, Weisheit, guten Charakter und natürlich die nötige Kompetenz. Dieses Projekt wird ohne Untertreibung die Welt verändern. Glauben Sie mir, es verwirklicht sich irgendwann von selbst. Aber gerade im Anfangsstadium werden Sie einige Probleme damit haben. Aber beim erfolgreichen Abschluss wird Ihre Reputation natürlich erheblich in die Höhe schnellen. Also gut, machen wir es kurz.
Warum denn ich?
Thank you. Warum denn ich? Warum wird von all diesen Personen diese Frau ausgewählt, um den Auftrag zu erledigen? Sie war eindeutig nicht die Fleißigste, denn er war noch jemand, der war noch fleißiger und wollte noch mehr arbeiten, hat noch mehr getan, um diesen Auftrag zu bekommen. Da war jemand, der sich noch mehr Mühe gegeben hat, sich gut beim Chef zu stellen, irgendwie freundlich zu sein, hat vielleicht sich sogar noch den Weg noch besser gebahnt, indem er dem einen oder anderen noch eins ausgewischt hat, um dieses Projekt, um diesen Auftrag zu kriegen. Wenn man da so ein bisschen mit unseren Augen drauf schaut, dann ist es vielleicht nicht ganz klar, warum so eine Person dann so einen bedeutenden Auftrag bekommt, so wie hier jetzt beim Theater. Aber das ist so, wie wir Menschen oft auswählen. Wir suchen uns die Fleißigsten, die vielleicht sich am besten darstellen können. Auf der Arbeit werden die angestellt, die den besten Lebenslauf haben, die am besten vielleicht mit dem Chef können. Aber wir feiern heute Weihnachten und da wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Da wird eine ganz andere Frau ausgewählt, um eben eines dieser wichtigsten Aufträge, die wichtigsten Projekte, das wichtigste Projekt der Menschheitsgeschichte in Gang zu bringen. Und das ist Maria. Maria war die Frau, die Jesus zur Welt bringen durfte. Die war diese Frau, die dieses Kind in den Armen hielt. Aber warum wird Maria ausgewählt, um diesen Auftrag zu vollbringen? Und wir reden ja bei Jesus nicht von irgendjemand, der da geboren wird. Wir reden von jemandem, der 2000 Jahre später immer noch erinnert wird. Der 2000 Jahre später immer noch Menschen Hoffnung macht. Der immer noch eine Hoffnung ist für viele Menschen. Der große Wunder getan hat zu der Zeit, wo er gelebt hat und immer noch große Wunder tut. Der immer noch Menschen heilt, der immer noch Menschen zu sich sieht. Der von den Toten auferstanden ist. Einem Herrscher, der kein Ende hat. So wird es in der Bibel beschrieben, wer Jesus sein soll. Der ewig leben wird. Und das glauben wir, dass Jesus immer noch lebt. Wir glauben, dass Jesus Gott selbst war. Und diesen Menschen durfte Maria zur Welt bringen und aufziehen. Das ist eine ziemlich besondere Ehre, das ist ein ziemlich großes Projekt, das ist ein ziemlich starker Auftrag. Die Frage ist aber eben, was hatte Maria, dass sie gewählt wurde, dass sie diejenige sein sollte? Maria hat sich zu dieser Zeit, wo sie diesen Auftrag bekommen hat, nicht schon bewährt als Mutter. Sie war Jungfrau. Sie hatte nicht mal einen Mann, sie hatte zwar einen Verlobten, aber sie war noch nicht mal verheiratet. Sie war quasi erfahrungslos, was das angeht. Sie war auch nicht besonders reich, sie war keine vornehme Person, die Jesus und dem Kind alles bieten konnte, was die Welt so zu bieten hat. Alles Geld, irgendwie ein perfektes Haus, ein perfektes Umfeld. Und sie hatte aber auch nicht die perfekten Umstände, weil das Timing bei ihr war gar nicht richtig. Das werden wir später auch noch genauer dahin schauen, warum nicht. Aber wir finden heute heraus, warum Gott trotzdem Maria ausgewählt hat, Jesus zur Welt zu bringen. Und wir fangen bei der Geschichte ganz am Anfang an, weil Gott schickt einen Boten, einen Engel zu Maria und sagt ihr, Maria, du bist ausgewählt. Du als Jungfrau in Nazareth. Und Nazareth, müssen wir verstehen, war kein besonderer Ort damals. Es war nicht Rom. Da ging die Post ab. Das war das Zentrum der Kultur, Rom. Vielleicht Jerusalem noch ein bisschen mehr in Israel. Aber es war kein München, es war kein Berlin. Es war nicht mal Ulm. Es war vielleicht wie Memmingen und noch kleiner, vielleicht eher wie Buxach oder so. Nichts Besonderes, kennt kaum jemand. Wenn du in Rom jemanden gefragt hättest, was Nazareth ist, hätten vielleicht nicht viele gewusst. Es hatte keine besondere politische Bedeutung, keine besonderen Schulen. Und zudem war sie auch noch Jungfrau, also hatte nicht mal einen Mann. Wie soll sie denn überhaupt ein Kind kriegen? Und zu der Maria, zu diesem Umschlag kommt der Engel und begrüßt sie. Und wir lesen das zusammen in Lukas 1. Und zwar sagt der Engel da: Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel, also der Engel, zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Vielleicht hat sie sich auch erschreckt, warum plötzlich ein Mann in ihrem Raum steht und sie anspricht. Aber wir erfahren hier von Lukas, dass sie sich deswegen auch erschrak, weil sie sich gefragt hat, was wohl dieser Gruß zu bedeuten habe, mit dem sie begrüßt wird. Und wahrscheinlich hat sie sich gefragt, warum werde ich so angesprochen? Ich sitze hier in meinem Haus, es passiert nicht sehr viel, und jetzt kommt jemand herein und sagt, dir ist hohe Gnade zuteil geworden. Das ist ungewöhnlich, damit hat sie bestimmt nicht gerechnet. Und sie ist erstmal skeptisch und fragt sich, warum ich? Warum spricht er mich so an? Sie erwartet nicht, dass es jemand sowieso immer macht. Sie erwartet da keine Ehre, sie erwartet da kein Lob von irgendjemandem, wie vielleicht es ein Kaiser oder ein König machen würde, wenn er einem Fremden begegnet. Natürlich wird ihm alle Ehre zuteil, aber ihr nicht. Maria war niemand Besonderes und sie hat auch nicht damit gerechnet, besonders angesprochen zu werden, besonders begrüßt zu werden. Sie wusste ganz genau, wo ihr Platz ist. Und das drückt sie auch aus. Und wir haben es am Anfang im Intro, das waren die Worte Marias am Anfang des Gottesdienstes, die wir gehört haben. Und eine Zeile daraus in Lukas 1, 48, da sagt sie, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Also Gott hat sie gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Sie nennt sich gering und unbedeutend. Sie wusste ganz genau, wer sie ist. Sie wusste ganz genau, dass sie keine besondere Person ist und deswegen diesen Job bekommt. Maria hat nicht viel von sich gehalten. Man könnte sagen, Maria hat nicht zu viel von sich gehalten. Sie wusste, wer sie ist. Und ich glaube, Gott widersteht denen, die denken, sie sind die Besten. Ich glaube, Gott hat was dagegen, wenn wir mehr denken, wie wir eigentlich sind. Man nennt es oft, wenn Leute stolz sind. Und vielleicht will man ja auch der Beste sein, um irgendwie auch stolz auf sich zu sein. Man will sich anstrengen, man will anderen was beweisen. Man will zeigen, dass man was kann, dass man es besser kann wie andere. Ich kenne das gut. Ich kenne das immer, wenn ich hier auf diese Bühne laufe. Dann muss ich damit mir kämpfen, dass ich nicht irgendjemand was beweise, sondern das mache, was ich eigentlich hier tun soll. Und diese Gedanken sind so leicht da und machen sich so leicht breit. Und ich glaube, Maria hatte das nicht, als sie auserwählt wurde, diesen Auftrag zu vollbringen. Okay, welche Botschaft hatte denn jetzt der Engel an sie? Er hat zu ihr gesagt, du wirst schwanger werden. Du wirst diesen Sohn zur Welt bringen. Diesen Jesus, der Jesus genannt wird, den ich euch am Anfang vorgestellt habe. Und Maria ist weiter skeptisch. Sie hat vielleicht auch ein paar Zweifel, wie das denn passieren soll. Und wir lesen es auch in Lukas 1, 34. Da sagt sie nämlich, wie soll das zugehen? Wie soll das denn passieren? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Man könnte vielleicht auch übersetzen, ich kenne gar keinen Mann. Sie hatte noch keinen Mann. Sie hatte einen Verlobten, ja, aber der war noch nicht bei ihr, sie war noch nicht verheiratet, sie sind noch nicht zusammengezogen gewesen. Und zu dieser Zeit bedeutet das, da hat man auch kein Kind gekriegt. Das war kulturell so. Und deswegen war das für sie nicht möglich, so ein Kind überhaupt zu bekommen zu der Zeit. Und das war aber auch nie der Plan von Gott. Ihre Situation war alles außer perfekt. Das, was sie jetzt eigentlich am wenigsten brauchen könnte, ist, dass sie jetzt plötzlich ein Kind kriegt, obwohl sie nur verlobt ist und nicht verheiratet. Und vielleicht kennst du diese Zweifel auch und fragst dich, okay, jetzt muss ich oder jetzt werde ich zu irgendwas ausgewählt, jetzt muss ich irgendwas machen, einen Auftrag, einen Job, den ich bekomme, vielleicht einen Dienst in der Gemeinde und denkst du, ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe gar keine Kraft dafür. Ich kenne keinen Mann, quasi in Marias Worten. Meine Umstände passen nicht, meine Familie, meine Arbeit. Eigentlich habe ich zu viel zu tun, eigentlich bin ich da doch gar nicht fähig dazu. Und das Interessante ist, wie Gott darauf antwortet, wie der Engel darauf antwortet. Und zwar sagt er zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Was macht Gott nicht in ihrer Situation? Was er nicht macht, ist die Situation so hinzubiegen, dass es passt. Er wartet nicht bis zur Hochzeit, dass sie schwanger wird. Er schickt ihr einfach nicht schneller einen Mann. Er verändert die Umstände, dass sie nur verlobt ist, nicht. Sondern was er macht, ist, er sagt, du wirst schwanger werden und ich werde dafür sorgen. Sie war Jungfrau und sie wird schwanger. Der Heilige Geist, also Gott selbst, rührt sie an und sie ist schwanger. Das ist ein Wunder. Das ist unerklärlich. Und man kann sich denken, wie sich das anhört, wenn jemand sie fragt, warum sie denn schwanger ist, obwohl sie nur verlobt ist, wenn man sagt, ja, ich wurde von Gott angerührt. Wenn das heute jemand sagen würde, würde man drüber lachen, oder? Und auch noch heute sagen Leute, das kann gar nicht sein, dass es so war. Ja, sie hatten halt vorher schon irgendwas miteinander. Aber das war Gottes Plan. Er wollte sie selbst berühren. Er wollte das durch seine Hand machen. Und das war auch, glaube ich, das Besondere daran. Das lesen wir hier auch. Deshalb wird dieses Kind heilig sein und Gottes Sohn genannt. Weil ich das mache. Weil Gott in diese Situation kommt, die nicht perfekt ist, sie anrührt und sagt, es ist mein Werk. Deswegen entsteht daraus was Großes. Deswegen entsteht daraus was Heiliges. Was unvergleichbar ist. Und was macht Maria? Sie war bereit zu vertrauen. Und zwar sagt sie in Lukas 1,38, ich, die Dienerin des Herrn, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und es klingt im Deutschen nicht ganz so, wie es eigentlich klingen soll. Hier wird eigentlich eine Formulierung verwendet im Urtext, der so viel sagt wie, ich wünsche mir, dass mir das passiert, was du mir gesagt hast. Und ich habe euch ein bisschen versucht, vor Augen zu stellen, was es bedeutet hat für sie. Für sie hat es bedeutet, sie muss irgendwie erklären, warum sie schwanger ist, obwohl sie nicht verlobt ist. Und sie hat in einem kleinen Dorf gewohnt. Für unsere Verhältnisse ein kleines Dorf. Da wird man wahrscheinlich darüber gesprochen haben. Leute werden sich gefragt haben, woher dieses Kind kommt. Vielleicht hat sie dafür irgendwie Spott bekommen. Vielleicht wurde irgendwie hinter ihrem Rücken dafür geschwätzt. Aber sie war bereit zu vertrauen. Sie war bereit zu sagen, Gott, wenn das dein Auftrag für mich ist, dann will ich, dass es mir passiert, weil ich glaube, dass du für mich sorgst. Und wir lesen weiter die Geschichte von Maria in der Bibel und sie hatte es nicht leicht. Gott hat es nicht leicht für sie gemacht. Er hat nicht einfach alle Umstände verändert. Er hat nicht einfach den Weg geebnet, dass immer alles glatt läuft, sondern sie hat ihr Kind nicht irgendwie in einem Haus, in einem schönen Bett oder im Krankenhaus zur Welt gebracht, sondern in einem Stall bei den Tieren, weil sonst nirgends mehr Platz war. Das ist kein perfekter Ort, um ein Kind zu bekommen. Sie war kurz darauf auf der Flucht und musste von Israel nach Ägypten flüchten, weil Jesus umgebracht werden sollte, dieses Kind, das sie bekommen hat. Und sie hat diese ganze Zeit Jesus als Mutter begleitet, bis er am Schluss gekreuzigt worden ist. Auf eine unglaublich grausame Art und Weise getötet. Und sie musste zuschauen als Mutter. Ich bin nicht Mutter. Viele von euch, wir haben viele Mütter hier. Ich weiß nicht, wie das sich anfühlt, wenn ein Kind vor deinen Augen getötet wird, auf diese Art und Weise. Aber es muss schrecklich für sie gewesen sein. Ihre Geschichte ist nicht perfekt. Ihre Geschichte ist nicht happy-clappy, so, wir klatschen und alles ist toll. Sie hat gelitten, aber sie hat vertraut. Und wir wissen, dass die Geschichte mit Jesus ziemlich gut ausgeht. Wir wissen, dass er von den Toten aufersteht, dass er Hoffnung bringt, dass er Veränderung bringt. Aber für Maria war das nicht leicht. Aber sie hat vertraut. Was können wir von Maria lernen? Wie wählt Gott Leute aus, um seine Aufträge zu verbringen, um die großen Dinge zu tun in dieser Welt? Er wählt Leute aus, die nicht zu viel von sich halten. Das ist das, was ich von Maria lernen kann. Wenn ich möchte, dass ich von Gott genutzt werde, wenn ich möchte, dass ich einen Sinn in diesem Leben habe, dann sollte ich nicht zu viel von mir halten. Und zwar, ich sollte so viel von mir halten, wie ich wirklich bin. Ich darf nicht stolz sein, ich sollte nicht stolz sein, nicht überheblich sein. Ich muss auch nicht immer auf meine Umstände schauen, wie es sich vielleicht gerade anfühlt oder wie schwer die Sachen gerade sind, sondern ich darf Gott vertrauen. Und das heißt nicht, dass es immer einfach wird, aber das heißt, dass ich ein großes Vertrauen habe, dass es am Ende gut wird. Egal, wo Gott mit mir hingeht, egal, was er mit mir vorhat, dass es am Ende gut sein wird. Und ich glaube, Gott hat ein Prinzip bei seiner Auswahl. Und dieses Prinzip lesen wir in Lukas 1, 52. Und zwar sagt er Maria selbst, er, Gott, stürzt die Mächtigen vom Thron und hebt die Geringen empor. Das ist was wir immer wieder lesen von Gott, dass er das tut. Nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten schon. Ganz viel, wenn man die Propheten liest, wenn man die Psalmen liest. Er sucht sich die Geringen aus. Die, die scheinbar nichts können, die scheinbar nichts wert sind, an Orten, die nicht groß sind. Die nicht die besten Einrichtungen haben. Wo nicht die ganze Welt hinströmt. Sondern vielleicht gerade die Orte, wo nicht so viel los ist. Die Bibel sagt einmal, er lässt diese Weisheit, dieses Wissen, diese Intelligenz, die wir denken, dass wir sie als Menschen haben, er lässt sie zur Dummheit werden. Warum? Weil Gott hat uns eine Sache an Weihnachten gezeigt. Er selbst kommt nicht als großer, mächtiger Herrscher auf diese Welt, sondern er kam zuerst als Jesus. Er kam zuerst als Baby. Er kam zuerst als jemand, der verletzt werden kann, der getötet werden kann. Er macht sich angreifbar und legt sein eigenes Leben in die Hände von dieser Maria, die nichts Besonderes war, die nicht besondere Ressourcen hatte, um ihn zu beschützen. Das ist der Gott, den wir vor Augen haben, wenn wir an den Gott der Bibel denken, wenn wir an Jesus denken, derjenige, der sich selbst für uns schwach macht. Und das Paradoxe daran ist, und das ist manchmal schwer zu verstehen, eben weil er sich schwach gemacht hat, hat er sich als überaus stark gezeigt. Weil er sich eben so schwach und verletzlich anscheinend gemacht hat, in unseren Augen, gerade dadurch hat er den Sieg errungen, hat er am Ende die Sünde besiegt, als er ans Kreuz gegangen ist. Er hat all den Menschen gezeigt, die ihn töten wollten und getötet haben, hey, ich bin größer und ich bin mächtiger. Ihr könnt mich töten, aber ich werde von den Toten wieder auferstehen. Und das hat er gemacht. Und er gibt bis heute, obwohl er so verletzlich war, obwohl er anscheinend so schwach war, Millionen von Menschen Hoffnung und verändert Millionen von Leben Tag für Tag. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er sich für uns verletzlich macht, dann können wir genau diese Stellung einnehmen, die auch Maria hatte. dann können wir sagen, okay, ich bin vielleicht nicht viel. Ich kann nicht alles. Ich kann auch nicht alles das tun, was Gott vielleicht möchte, dass ich tue. Oder was andere von mir möchten, dass ich tue. Aber ich will Gott vertrauen. Und dann kann ich die zweite Reihe einnehmen. Dann kann ich sagen, hey, ist okay, dass jemand anders vielleicht Vortritt bekommt. Dass jemand anderes was bekommt, was ich nicht habe. Da muss ich nicht neidisch auf andere sein. Ich kann Leute über mich hinauswachsen lassen. Und ich weiß, dass ich nichts verpasse. Das finde ich, das ist das Geniale, was wir heute an Weihnachten feiern, dass Gott das getan hat. Und dass wir auf Jesus schauen können und wissen dürfen, das ist unser Gott, der sich klein macht, damit wir groß sein dürfen. Ich bete mit uns zum Abschluss. Vater, und ich danke dir, dass du diesen Weg gewählt hast. Du hast nicht den Weg gewählt als Herrscher und Unterdrücker. Du hast nicht den Weg gewählt auf diese Erde, um uns alle irgendwie zurechtzuweisen und uns an unsere Plätze zu verdammen, sondern du bist gekommen, bereit, verletzlich zu sein, bereit zu leiden, bereit zu sterben. Für uns, weil du uns liebst. Und ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen. Und ich bitte dich, lass uns das heute nicht vergessen, diese Botschaft. Lass uns heute wieder mehr verstehen, was es bedeutet. Für uns in den Familien, unter Freunden, auf der Arbeit, egal was wir tun. Amen.
Herrlich im Himmel erhaben. Schöpfung sehen.
Warum denn ich? Weil du gut genug bist. Weil du auserwählt bist. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Ich bin auserwählt. Er liebt mich über alle Maßen. Ich wünsche mir, dass jeder von uns diese Begegnung mit Jesus erlebt. Ich wünsche mir, dass jeder diese Liebe Gottes erlebt zur Weihnachtszeit. Und nimmt diesen Gedanken mit. Warum denn ich? Ja, weil ich gut genug bin in seinen Augen. Ich wünsche mir, dass wir alle diese Begegnung mit Jesus haben. Es ist nur ein Gebet entfernt. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam Heiligabend verbringen durften. Wir werden uns erst nächstes Jahr wiedersehen. Wir machen eine kleine Pause, aber am 4. Januar werden wir hier wieder einen Gottesdienst feiern. Auch hier seid ihr alle herzlich eingeladen. Das Schöne ist auch, wir müssen jetzt auch nicht nach Hause rennen, sondern es gibt draußen noch Punsch und leckeren Lebkuchen. Nehmt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Und anschließend wünsche ich euch allen einen wunderschönen Heiligabend. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will den Segen beten und anschließend singen wir vielleicht das bekannteste Lied zu Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Ein Frieden, den du dir selber nicht schaffen kannst, aber ein Frieden, der direkt vom Himmel herkommt. Ein Frieden von Gott, der dein Denken und dein Verstand übersteigt. Ein Frieden als Geschenk Gottes für dich. Und so empfangen wir deinen Segen in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir empfangen deine Bewahrung und wir wollen an dieser Stelle dir auch von Herzen danken, dass du uns im vergangenen Jahr so nah begleitet bist. Vielen Dank, dass du auf die Welt gekommen bist, allein nur für mich, allein nur für dich. So groß ist deine Liebe zu mir und dafür wollen wir dir von Herzen danken. Amen.
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das Trauze hoch heiliger Wacht.
Okay.
schönen Heiligabend.